Dieser Satz, der geht mir nicht aus dem Kopf. Ich glaube, der Missbrauch von Macht steckt in der DNA der Kirche. Zitat Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, im Interview im Dezember 2018 mit dem Kölner Stadtanzeiger. Ein radikales Umdenken hat er damals gefordert, als noch sehr frisch ernannter Bischof von Hildesheim. Ja, diese Forderung, die ist eigentlich immer noch aktuell und erscheint auch diese Woche als Buch. Der Autor und Katholik Peter Hummel bittet Papst Franziskus da um Hilfe und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo nach Augsburg. Franziskus Hilf heißt Ihr neuestes Buch, ja, was am Mittwoch erscheint. Wobei soll der Papst denn da helfen?
Naja, der Papst, dem kann ja die aktuelle Krise nicht entgangen sein oder wird sie auch nicht entgehen. Und der ist 2013 angetreten als der große Reformator. So habe ich ihn damals auch gesehen und habe auch auf ihn gehofft. Und jetzt muss er natürlich tatsächlich helfen, dabei die Kirche wieder zu einem Ort zu machen, in der das Gebet und die Seelsorge und die Hilfe für die Armen wichtiger ist, als etwa die Frage, ob ein Mann oder eine Frau vorne steht oder ob gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden können. Und da nehme ich ihn in die Pflicht und sage, so lieber Franziskus, seit 2013 ist jetzt schon sind ein paar Jahre vergangen, jetzt musst du auch deine Versprechen einlösen.
Die Dinge, die Sie gerade genannt haben, das sind ja jetzt schon für einige Katholikinnen und Katholiken zumindest Schreckgespenster. Da wird eben oft argumentiert, dass die Traditionen der katholischen Kirche eben das sind, was den Laden da irgendwie zusammenhalte und man eben nicht dem Zeitgeist verfalle wie so ein Fähnchen im Wind, wie es andere Organisationen tun würden. Was ist Ihre Meinung dazu?
Naja, die Kirche hat sich ja immer verändert. Wir hätten ja nie ein Konzil gebraucht, oder es gab ja mehrere Konzile über die Jahrhunderte, wenn nicht irgendwas verändert werden hätte müssen. Wir meinen aber heute, dass wir an Themen und Regeln festhalten müssen, die irgendwann im Mittelalter entstanden sind. Also nochmal Beispiel Zölibat, der meiner Meinung nach über die Jahrhunderte hinweg sicher mehr Leid angerichtet hat, als dass er genutzt hätte. Und für mich ist die katholische Kirche natürlich eine Zeitgeistkirche, sonst würden wir heute noch Hexen verbrennen und Kreuzzüge veranstalten und Ablässe verkaufen. Aber gerade beim Thema Sexualität, das ja eines der wichtigsten Themen in der katholischen Kirche zu sein scheint, bleiben wir irgendwie im Mittelalter stehen. Und ich finde es einfach albern, immer noch in die Schlafzimmer anderer Leute zu gucken und da zu kontrollieren und die Liebe von Menschen beurteilen zu wollen. Und deshalb schreibe ich in meinem Buch auch mehrfach provokant, aber doch auch deutlich zum Teufel mit den Traditionen.
In katholisch steckt aber nicht nur was Traditionelles, sondern auch allumfassend. Es ist eine Weltkirche. Ist es hauptsächlich das, was Reformen, die ja in Deutschland irgendwie seit Jahren schon angestoßen werden, verhindert?
Also da kenne ich mich nun relativ gut aus, wenn ich auch sonst kein Theologe bin, sondern ganz normaler Katholik. Ich habe in meinem Leben als Journalist 52 verschiedene Länder dieser Welt besucht und habe dort Weltkirche wirklich hautnah erlebt. Und tatsächlich nimmt man das in vielen Ländern nicht so bürokratisch wie hier bei uns in Mitteleuropa oder gar in Deutschland. Die machen einfach. Der Zölibat spielt in den allermeisten Ländern in Afrika, Asien und Südamerika kaum noch eine Rolle. Und genau dort wächst die Kirche im Moment. Die sehen das einfach so, naja, ne? Es ist halt so, aber Rom ist weit weg und wir machen hier, wir leben unseren Glauben, so wie wir es immer gemacht haben und so ist es gut.
Da gibt es ja einige Beispiele von in Ihrem Buch, für ja eben so eine Ortskirche, die sich da nicht so sehr an Traditionen klammert und sich in erster Linie eben ja für die Menschen vor Ort einsetzt. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns? Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Also mir ist ein Satz vor allem in Erinnerung geblieben, den habe ich mal in Mali erlebt, bei einem Pfarrer. Der hatte auch eine Freundin, sage ich jetzt mal, oder eine Lebensgefährtin, oder ja, bei uns heißt es Haushälterin. Und der hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, wie das eigentlich funktioniert und ob da nicht der Bischof irgendwie schimpft oder wenn er jetzt nach Rom käme, wie er das erklären würde. Dann hat er gesagt, ja, weißt du, ich habe bei meiner Priesterweihe geschworen, nicht zu heiraten, aber ich habe nicht geschworen, keusch zu leben. Und das ist so dieser Pragmatismus, mit dem die Leute dort an dieses Thema herangehen. Anderes Beispiel, Venezuela, da war ich mal ganz im Osten und da hat ein Pfarrer dann einfach gesagt zu den Bauern, die wollten irgendwie Soja für die Brasilianer anbauen und nicht mehr das Gemüse für die eigene Bevölkerung. Der hat einfach gesagt, so Leute, dann dann kommen halt eure Kinder nicht zur Kommunion. Und ist am nächsten Sonntag mit einer Madonnenstatue und mit so einer örtlichen Statue von den Eingeborenen durch die Felder gegangen, hat die Felder gesegnet und gesagt, so Leute, gesegnete Felder, da probiert jetzt mal irgendwie Soja für Brasilien anzubauen. Und zack, war dieses Thema vom Tisch. Und das ist Weltkirche, ganz nah an den Menschen.
Einsatz für Gerechtigkeit.
Wie sie auch gut funktioniert.
In Ihrem Buch, Herr Hummel, steckt ja auch schon viel Enttäuschung, in einigen Teilen vielleicht sogar so ein bisschen Wut auf den Klerus. Ich hatte auch das Gefühl, dass Sie schon eine Spaltung zwischen katholischen Laien, also den Gläubigen so an der Basis, und den Managern da oben, also den Bischöfen und Kardinälen, sehen. Ist das so richtig?
Ja, das kann man durchaus so sehen, denn die Krise unserer Kirche ist ja keine Krise der Laien. Sondern sie wurde vielleicht, was weiß ich, da haben wir Kleriker, 1% von denen wurde diese Krise initiiert oder zumindest nicht verhindert. Es ist tatsächlich eine Krise derer, die meinen, Kraft ihrer Weihe auch automatisch mehr Macht zu haben. Und diese Macht, das kann man ihnen auch nicht verdenken, die nutzen sie natürlich aus oder haben sie ausgenutzt. Tatsächlich finde ich aber, ist die Weihe ein Auftrag zu dienen. Und wer mehr dient, missbraucht weniger und baut sich weniger vor anderen Leuten auf. Und unsere Kleriker vermitteln aber das Bild, dass durch die Weihe, zudem noch beschränkt auf ein einziges Geschlecht, auch eine gewisse Schlauheit verbunden ist. Das sieht man ja auch an der Laienpredigt, die ist ja verboten, sondern wenn jemand geweiht ist, darf er predigen, wenn nicht, nicht. Also es wird mit der Weihe eine Schlauheit verbunden. Dass diese Schlauheit tatsächlich vorhanden ist, das bezweifle ich angesichts dieses Theaters, das nämlich explizit Leute aus dem Klerikerkreis angerichtet haben.
Aber dann drehen wir den Spieß mal um. Ja, Pflichtzölibat haben wir gerade schon angesprochen. Der Umgang mit Frauen in der Kirche ist natürlich was, was immer wieder kritisiert wird, auch nichts Neues. Dieses hierarchische System, was ich gerade schon erwähnt habe, eben was ja auch dann sexuellen Missbrauch begünstigt, auch eine gewisse Art von Klüngelei, und von einigen wird eben auch von einem Klima der Angst berichtet. Das sind so die Baustellen. Wie geht man das denn jetzt an? Also müssen wir jetzt quasi zu einer evangelischen Kirche werden oder krempelt man den Laden komplett um? Muss man da einen Neustart hinlegen? Was kann man denn da machen? Das ist ja alles über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen.
Ja, natürlich muss man da was umkrempeln, denn genau das sind die Baustellen. Es ist ja nicht die Oma in der Kirche, die jeden Tag einen Rosenkranz betet, die diese Krise verursacht hat, sondern es ist das System. Und natürlich sind nicht alle Priester und alle Ordensleute Täter, aber ich finde, sie stehen mit in der Verantwortung in dieser Täterorganisation. Das ist für viele keine schöne Situation, klar, ich weiß. Andererseits kennt jeder, der in den letzten Jahren, 50 Jahren katholisch sozialisiert wurde, irgendwelche Missbrauchsgeschichten und hat trotzdem geschwiegen. Ich übrigens auch. Mich hat mein Bischof, der war damals noch im Amt, vor anderen Leuten gezwungen, die OP-Narbe an seiner Schulter auf der Haut zu fühlen. Und ich habe das gemacht. Da denke ich mir im Nachhinein, das darf ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Aber er war ja mein Bischof. Und alle anderen fanden das irgendwie lustig. Und da finde ich, dieses Schweigen müssen wir durchbrechen. Diese Angst, den falschen Respekt. Und es funktioniert nicht, wenn wir so einfach so weitermachen wie bisher. Vielleicht aufgehübscht mit ein paar Aufklärungskommissionen. Bringt es überhaupt gar nichts, wenn das System nicht grundsätzlich geändert wird.
Franziskus Hilf heißt Ihr Buch. Ist der Papst an der Spitze der Kirche nicht eigentlich dann irgendwo auch Teil des Problems? Wie kann jetzt Papst Franziskus Ihrer Meinung nach helfen?
Ja, ich nehme ihn da natürlich in die Pflicht. Und ich wünsche mir, dass er wieder mehr Seelsorger wird, der er immer war, auch in seiner Zeit in Argentinien. Im Moment erscheint es mir aber so, dass er zerrieben wird zwischen diesen Fronten. Das sind auf einer Seite diese Traditionalisten, ganz wenige Leute, aber sehr, sehr laut, die am liebsten wieder, was weiß ich, die lateinische Messe einführen wollen, damit auch ja niemand was versteht. Denn wer was versteht, wer nichts versteht, gehorcht besser. Auf der anderen Seite sind die Reformer, die mitunter fast ein bisschen zu forsch vorgehen vielleicht, weil sie noch zu Lebzeiten Erneuerungen erleben möchten. Die Kirche tickt aber nicht in Lebzeiten. Aber was müssen wir tun? Was wir tun müssen, ist, zu Lebzeiten unsere Impulse zu setzen. Und angesichts dieses Desasters im Moment sind es nicht nur Impulse, sondern es müssen Nadelstiche sein.
Sie sind gläubiger Katholik, engagieren sich auch in der Kirche, haben jetzt schon wirklich einige Bücher auch über Franziskus geschrieben, eigentlich auch immer direkt an den Papst adressiert, so hatte ich das Gefühl. Was macht Ihnen denn eigentlich Hoffnung, dass sich da etwas ändert und die Kirche ja nicht mehr homophob auftritt, vielleicht geschlechtergerecht wird, sich mehr wieder in den Dienst der Menschen stellt?
Ja, da habe ich die Hoffnung auf die vielen jungen Menschen, die heute in einer Welt aufwachsen, in der die katholischen Moralvorstellungen beispielsweise kaum noch eine Rolle spielen. Das kann man aus katholischer Sicht als Nachteil sehen. Ich sehe es eher als Vorteil. Denn auch die Kirche wird irgendwann erkennen, dass Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das Gebet, die Seelsorge, die Sakramente, das Dasein für andere Menschen viel, viel wichtiger ist als die Frage, ob zwei gleichgeschlechtliche Menschen nun gesegnet werden dürfen oder nicht. In dem Punkt wird sie sowieso nicht ernst genommen und wird auch in Zukunft nicht mehr ernst genommen. Oder dass ein Geschlechtsmerkmal, ein unterschiedliches Chromosom zwischen Mann und Frau, das kann in Zukunft nicht mehr der Grund dafür sein, die einen auszuschließen und die anderen nicht. Und die jungen Leute, die ja deswegen nicht weniger glauben oder nicht weniger fromm sind oder nicht weniger die Sakramente wollen, die haben diese Themen nicht mehr auf ihrer Agenda. Für die ist das Thema durch, sind die Themen durch. Und sie werden dieses 1% der Kleriker, die immer noch an diesen Sachen festhalten, werden die Lehren mit uns nicht. Und das ist meine große Hoffnung und ich glaube, die ist auch berechtigt.
Also ein bisschen Hoffnung gibt es auch noch bei Peter Hummel. Christ ohne Hoffnung zu sein, das geht ja eigentlich auch nicht. Franziskus Hilf heißt sein neues Buch, das diese Woche in die Läden kommt und über das wir hier im Domradio gesprochen haben. Und dafür danke ich recht herzlich. Schöne Grüße nach Augsburg und schönen Sonntag.